Sie baumelt am Autospiegel, sie sitzt unter der Nase oder sie wird manchmal auch mit Spezialkonstruktion besonders fest angezogen. Das kann natürlich nur die Maske sein. Mund-Nasen-Bedeckungen galten zu Beginn der Pandemie als nicht nützlich. So war es auch von Professor Dr. Christian Drosten oder RKI-Vize Schade zu hören. Diese Einschätzung änderte sich dann aber und weite Teile der Politik befürworten die Maske bis heute. Auch im dritten Pandemiewinter wird sie uns begleiten, beispielsweise in Deutschland und Wien. Dagegen richtet sich das Maskensymposium und die lange Nacht der Masken. Professor Werner Bergholz lehrt in Friedrichshafen Qualitätsmanagement. Er ist Mitglied der Pathologiekonferenz und war Mitglied des Sachverständigenausschusses des Bundestages. Und auch er ist Referent bei dem Maskensymposium. Professor Bergholz, erstmal guten Tag.
Ja, schönen guten Tag und danke, dass ich meine Meinung oder meine Erkenntnisse hier darbieten kann.
Und auf die sind wir jetzt sehr gespannt. Also zur Mund-Nasen-Bedeckung gibt es unterschiedliche Ansichten. Die reichen ja von schützt auf jeden Fall über schützt unter Umständen bis schützt überhaupt nicht, sondern schadet vielleicht sogar. Wo stehen Sie denn in der Debatte?
Ganz an dem, was Sie zuletzt gesagt haben. Die Maske kann prinzipiell keinen Fremdschutz bieten und es ist sicher, dass sie schadet.
Das müssen Sie uns genauer erklären. Dazu gibt es ja nicht nur in der Politik eine andere Ansicht, sondern auch unter Virologen oder Aerosolforschern.
Natürlich. Also ich sag's, es gibt zwei wesentliche Argumente, warum sie nichts nützen kann. Die Löcher in diesen Stoffen, die egal OP-Maske oder in der FFP2-Maske verarbeitet sind, ist ja ein wirres Geflecht, was so an quadratischen Punkten zusammengeschweißt ist. Na, ist ja ein Kunststoff und den kann man wunderbar schweißen. So, wie groß sind die Löcher? Die Löcher sind zwischen 10 und 100 Mikrometer groß. Wie groß sind die Viren? 100 Nanometer, 0,1 Mikrometer. Okay, Viren ist die eine Sache, aber was ja wirklich wichtig ist, sind die Aerosole, die sozusagen das Vehikel für die Viren sind, dann so durch die Luft zu schweben. Und da reden wir schwebefähige Aerosole zwischen 1 und 10 Mikrometer. Die passen locker durch dieses Geflecht durch. Und ich sage den Leuten immer, wenn ihr Mücken aus eurem Schlafzimmer heraushalten wollt bei offenem Fenster, dann nehmt ihr doch sicher keinen normalen Maschendraht, oder? So ungefähr.
Ja, ich kenne ähnliche Bilder, allerdings könnte ich jetzt auch argumentieren, wenn ich einen Tennisschläger nehme und damit Fruchtfliegen jage, dann ist es durchaus möglich, dass ich mit dem Tennisschläger die Fruchtfliege erwische, weil ich ja sie quasi an diesem Netz erwischen muss. Und so könnte man sich das ja auch bei der FFP2-Maske, die mehrfach beschichtet ist oder mehrfach geschichtet ist, vorstellen, dass die Aerosole da doch an diesem Tennisschlägerbeispiel hängen bleiben.
Also ich gebe Ihnen teilweise recht, natürlich gibt es Turbulenzen. Und da kann es auch sein, natürlich, dass Virus oder Aerosol auf, ja, sozusagen ein Draht in dem Fall oder jedenfalls auf einen Steg passt. Aber es ist ja immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich so ein Geflecht habe, dann ist es halt nicht so wahrscheinlich. Das sehen Sie am besten im Winter. Wenn jemand ausatmet, dann kommt es an den Seiten raus und nach vorne. Und was man dort sieht, das sind ja lauter Aerosole, nämlich ganz kleine Wassertröpfchen. Die gehen glatt durch. Und es gibt aber noch einen viel wichtigeren Punkt. Jetzt gehe ich mal davon aus, diese FFP2-Maske, bleiben wir mal bei der, die so am Rand leidlich abschließt. Und nehmen wir mal an, sie hätte 50% Rückhaltevermögen. Was passiert? Ich atme aus. Sagen wir mal, ich hätte 100 Viren oder Aerosole, die ich ausatme mit einem Atemzug. 50 kommen durch, 50 bleiben zurück. Die sind ja nicht vernichtet. Die atme ich wieder ein und atme sie da gleich danach wieder aus. Dann kommen 150 raus und 75 davon gehen raus. Jetzt atme ich die 75 wieder ein und dann kommen 175 raus. Und das dauert nicht lange. Dann ist das, was ich neu produziere, und was dann durch den erhöhten Staudruck, sage ich mal, die Konzentration geht dann halt bei 50% auf den Faktor 2 hoch. Und ich also auf 200%, sagen wir mal, und dann kommen wieder 100% durch.
Es gibt aber auch Mittelpositionen. Also beispielsweise der Virologe Jonas Schmidt-Chanassy, der sich ja in den vergangenen Monaten schon fast zu einem Oppositionellen entwickelt hat, oder auch der Aerosolforscher Gerhard Scheuch, die sind beide nicht für die Maskenpflicht, aber sie sehen sehr wohl eine Schutzwirkung in einigen Bereichen, unter anderem im medizinischen Bereich.
Also ich habe jetzt vom Fremdschutz gerade gesprochen, aus dem gerade genannten Grund Stau. Solange die Maske keine Viren vernichtet oder dauerhaft speichert, geht es nicht, aus dem genannten Grund prinzipiell, das ist ein einfaches physikalisches Prinzip, nennt sich vornehm Kontinuitätsgleichung. Sie können nicht diese Krankheitserreger einfach verschwinden lassen, dann muss das so sein. Umgekehrt, wenn ich eine Maske trage als vielleicht empfindlicher, dann habe ich vielleicht einen marginalen Schutz, aber aus den genannten Gründen mit den Löchern, so doll ist es nicht. Und wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ja das schöne englische Sprichwort, the proof of the pudding is the eating. Sieht man denn eine Maskenpflicht als Effekt?
Das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Bundesländer. Ich beispielsweise bin Berliner und damit einer besonders harten Maskenpflicht geschlagen. Das bedeutet FFP2-Maske auch im Nahverkehr. Und dann gibt es da Bundesländer, die das etwas entspannter gesehen haben. Und dann gibt es die Schweiz, da gibt es gar keine Maskenpflicht, wohingegen in Deutschland schon. In Schweden gab es sie nie. Haben Sie denn Daten, wie sich das bewährt hat, wie sich das auf das Infektionsgeschehen oder Todeszahlen ausgewirkt hat?
Also es gibt mannigfaltige Vergleiche. Man sieht kurz gesagt keinen Unterschied, aber das ist ja alles ein bisschen zu heterogen. Aber es gibt ein wunderbares Beispiel, Norddakota und Süddakota. Norddakota hatte sehr strenge Maßnahmen, Süddakota so gut wie überhaupt keine. Und wenn Sie jetzt die Daten, die man von der Johns Hopkins Universität, in deren Daten sich die Graphen für Verstorbene oder positiv Getestete anschaut, Sie können nicht sagen, welche Grafik gehört zu welchem Bundesstaat. Und wir haben ja den Glücksfall sozusagen, dass diese beiden Bundesstaaten liegen direkt übereinander, sind sozial und geografisch völlig vergleichbar und haben fast die gleiche Bevölkerung. Man sieht nichts. Also die Masken können und Lockdown können nichts genützt haben.
Nun ist die Maske ja schon Teil unseres Alltags und es gibt Menschen, die haben einfach immer noch große Angst und die sind der Überzeugung, sie können sich mit diesen Masken schützen und sie wünschen sich das auch von ihren Mitmenschen. Also eher die Maske als Zeichen der Solidarität und Rücksichtnahme gegenüber den Mitmenschen. Dann machen wir das halt jetzt einfach noch einen weiteren Winter, dann geht es diesen Menschen vielleicht besser.
Ich muss darauf zurückkommen, ein Fremdschutz kann diese Maske einfach nicht bieten, aus gesagtem Grund. Und jetzt sagen wir mal, im Zug sitzt ja meistens oder im Bus einer neben mir. Und wenn man sich das mal anschaut, gibt ja Videos, wie wenn jemand raucht oder aus diesen Dampfern sozusagen einatmet, sich dann die Maske aufsetzt und dann ausatmet, wo kommt die Hauptmenge raus? An den Seiten. Und da sitzt gerade der Nachbar. Also wenn, dann ist die sogar in solchen Umgebungen kontraproduktiv. Und die Leute, die die Effektivität von, die Filterwirkung von Masken testen, die müssen dann für einen ordentlichen Test die Ränder so mit Knetgummi zukleben. Und apropos Testen, ein mir bekannter Experte, der auch beim DIN, also Deutsches Institut für Normung, für den Test von Masken mitgewirkt hat, hat mir gesagt, ja, das ist ja alles gut und schön mit den FFP2-Masken, das sind ja Staubschutzmasken und die haben ja über 90% in dieser Standardmessmethode Rückhaltevermögen. Das sind Salzstäube, die man da nimmt, weil die sich besonders gut für die Tests eignen. Und in Wirklichkeit, sagt er, ist aber nur gegenüber realen Stäuben 30% Rückhaltevermögen. Das ist ja schon mal auch noch eine Merkwürdigkeit. Und auf den ersten Packungen dieser Masken, was stand da drauf? Schützt nicht gegen Viren.
Die Diskussion um die Maske ist jetzt natürlich auch rund 2 Jahre alt und es gab da unterschiedliche Befürchtungen. Beispielsweise gab es die Befürchtung von Maskengegnern, dass es sich eigentlich auch um ein sehr unhygienisches Produkt handelt. Also, dass man die jetzt nur einmal aufsetzt, das machen ja auch die Politiker nicht. Man sieht ja, wie sie aus ihren Sakkotaschen rausholen, sich wieder aufsetzen, abnehmen, wieder aufsetzen. Und in der normalen Bevölkerung, und ich darf gestehen, auch bei mir, da kann die schon mal locker eine Woche alt werden oder man vergisst sie einfach zu wechseln. Wie ist es denn eigentlich mit dieser Gefahr von Pilzbefall, die immer suggeriert wurde? Haben Sie das irgendwo feststellen können?
Ja, ich habe von dem Runden Tisch aus Nordrhein-Westfalen, die haben eine solche Untersuchung in Auftrag gegeben. Da wurden von Eltern die Masken der Kinder eingeschickt an diese Institution. Die haben es dann an ein Labor weitergegeben. Da wird ein Abklatsch gemacht auf eine Petrischale, das bebrütet. Und ich habe das Glück, meine Frau war unter anderem auch mal medizinisch-technische Assistentin, hat sowas ausgewertet. Ich habe ihr die 6 Fotos gezeigt. Sie sagt, Pilze, 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 Pilze. Kein Zweifel, auf allen 6. Und zwar ist ein Pilz in der Lunge eine ganz üble Geschichte. Das wünscht man niemandem. Also da ist schon eine wirkliche Gefahr.
Es gab da eine noch größere Befürchtung und ich kann mich recht gut erinnern, das war im September, Oktober 2020. Die Befürchtung war, dass Kinder unter und wegen der Maske auch ums Leben kommen könnten. Und dort wurden da auch von Einzelfällen gesprochen, die durch die sozialen Medien gingen. Ist das mittlerweile widerlegt?
Ob es widerlegt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe aus dem Bekanntenkreis Berichte, dass Kinder sogar ohnmächtig wurden. Und es ist auch ganz klar, warum. Das bringt mich zu dem Thema Totraum. Das, was hinter der Maske an Luft ist, das wird ja nicht ordentlich ausgetauscht. Und das ist ja jetzt mehr als einmal nachgewiesen worden, dass sich deswegen das CO2 dort hinter anreichert, dementsprechend auch nicht genügend Sauerstoff wie an der frischen Luft dort ist. Das heißt, wir haben 2 Phänomene. Eine Übersäuerung des Blutes und wir haben eine Sauerstoffunterversorgung. Was auch schlimmer ist, kann ich als Nichtmediziner nicht sagen, aber es wurde von einem Professor Wallach und Kollegen nachgewiesen, dass es, glaube ich, bis zum 4-fachen oder sogar 6-fachen der am Arbeitsplatz erlaubten CO2-Konzentration bei den Kindern gemessen wurde. Und das ist umso schlimmer, je kleiner das Kind ist, weil ja die Maske, das Totvolumen dann immer größer ist relativ zu dem Lungenzugvolumen. Also das absolut unverantwortlich wäre, einem Baby so eine Maske aufzusetzen. Also es ist physikalisch alles klar.
Ich kann das nachvollziehen, dass das bei Kindern stärker wirkt als bei Erwachsenen. Aber auch bei Erwachsenen wird diese Befürchtung geäußert. Nun entgegnen beispielsweise Operateure, die mehrere Stunden ein Kreuzband operieren oder andere komplizierte Operationen machen. Oder auch Zahnärzte, die natürlich beim Patienten sehr lange Zeit diese Masken tragen, dass sie seit Jahren damit arbeiten und damit keine Probleme haben. Wo ist der Totraum denn da?
Da gibt es, sagen wir mal, einen Totraum zweiter Wahl. So eine OP-Maske, die ist ja seitlich offen. Das heißt, da wird sicher auch eine kleine Anreicherung sein, aber die FFP2-Masken sollen ja sozusagen idealerweise einen abgeschlossenen Luftraum machen. Das ist bei den OP-Masken ganz anders. Ich kann Ihnen aus der praktischen Erfahrung sagen, ich habe ja viele Jahre in einer Chipfabrik gearbeitet. Da gibt es auch eine Mund-Nasen-Bedeckung, die ist aber auch an den Seiten offen. Man merkt es zwar, aber so richtig schummrig wird einem da nicht, wie es von anderen immer wieder berichtet wird, wenn die sehr lange so eine FFP2-Maske tragen. Also die FFP2-Maske, die ist ja auch ein Spuckschutz. Und was mir die Mediziner sagen, also die OP-Maske ist vorwiegend ein Spuckschutz. Da gehen die Keime durch wie nichts.
Professor Bergholz, eine Frage habe ich aber noch. Also Sie sind der Überzeugung, dass Sie Ihre Fakten zusammen haben. Und diese Fakten sind ja auch seit 1,5 oder 2 Jahren nicht mehr neu. Dass die Politik darauf aber nicht reagiert, ist ja offensichtlich. Verzweifeln Sie manchmal?
Nein. Mein Doktorvater hat mir, den ich immer noch sehr schätze, gesagt, der Bergholz gibt nie auf. Das halte ich heute noch so. Also, nee, es ist, ich kann teilweise nachvollziehen, dass die Politiker am Anfang natürlich eine Panik hatten und im Rahmen erstmal panisch reagiert haben. Und wenn man ernsthaft nachgedacht hätte, hätte man vielleicht das ein bisschen moderater angehen lassen. Aber spätestens seit Sommer 2020 sehe ich nicht mehr, dass das wirklich vernünftig war. Aus dem Kontakt mit meinen Kollegen von der Sachverständigenkommission kann ich sagen, die Kollegen sind zum größten Teil davon überzeugt, dass die Masken wirken und dass es teilweise noch gefährlich ist, aber nicht einheitlich. Und das respektiere ich natürlich auch. Und was ich auch noch positiv sagen möchte, wir hatten also einen wirklich sehr respektvollen und sachbetonten Umgang. Also so wünscht man sich das zum Beispiel für irgendwelche Talkshows. Die meisten sind ja unerträglich, wenn die Leute sich gegenseitig unterbrechen, wenn die Leute sich ins Wort fallen. Nein, das war dort ganz anders.
Das also war ein klarer Debattenbeitrag gegen die Mund-Nasen-Bedeckung und so sicherlich auch zu hören auf die lange Nacht der Masken. Die ist jetzt vorbei. Diese Online-Veranstaltung hat Wissenschaftler unterschiedlicher Bereiche zusammengebracht. Eine Aufzeichnung dessen können Sie auch auf den Kanälen von Oval Media sehen, zum Beispiel bei Odyssey oder oval.media. Einer der Referenten war unser heutiger Gesprächspartner, Professor Werner Bergholz. Er lehrt in Friedrichshafen Qualitätsmanagement und er war Mitglied des Sachverständigenausschusses zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Professor Bergholz, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, meine Fakten und Meinungen darzulegen.